herzlich willkommen zum Deutschland, Europas und weltweit besten Podcast Kommunikationskunst. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet mit dem lieben Philipp. Und der Esel nennt sich aber zuerst, deshalb fange ich wirklich heute mal an. Und mit dem lieben Markus.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuguckt und uns begleitet.
Wo hört ihr uns, wo seht ihr uns, wo fühlt ihr uns? Und heute haben wir eine super spannende Folge.
Ich bin gespannt, lieber Philipp, und dieses Mal darfst du einleiten.
Richtig, genau. Also, ich habe mal was vorbereitet, weil wir suchen uns immer wieder neue Alternativen raus und die Überschrift oder dieses...
Echt spannendes Thema. Ich habe es nur so ein bisschen erahnt.
Ich finde es super geil.
Ich bin gespannt.
Heute nehmen wir mal gewisse Themen auseinander. Also die Hook bedeutet Geschäftsideen, die bescheuert klingen, aber Millionen machen. Das ist das. Wir steigen auch gleich ein, weil der Alltag ist ja immer so, wir versuchen ja jedes Konzept zu durchdenken, jede Ideen, Work-Life-Balance und Controlling und Skalierung und bla, und irgendeiner hat einfach nur eine sinnlose Idee und verdient damit Millionen.
Das mag so sein, aber gerade mit dem Thema habe ich mich auch in den letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt. Was braucht ein Unternehmer, um den Unterschied zu machen zwischen einem erfolglosen Menschen
oder Unternehmen
oder eben ein Unternehmen aufbaut, das halt wirklich von der Idee bis hin zu einer weltweit bekannten Marke wächst. Und ich glaube, es ist nicht nur einfach mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, sondern ein Stück weit aber auch Unternehmer zu sein mit bestimmten Charaktereigenschaften. Also das heißt, einfach durchziehen, dranbleiben, sich nicht ablenken lassen, sondern wirklich das Ding zu schaffen, auch auf die Straßen zu bringen, in den richtigen Netzwerken zu sein, Geld zusammenzubekommen, um letztendlich auch eine Idee dann auch auf die Straße.
Und hier möchte ich mal eingehen darauf, weil was ich super spannend finde, ist, wir denken ja immer, Ferraris, Autos, Boote, Flugzeuge, das sind so die Dinger, die riesig sind, die Geld bringen und Geld wirklich umsetzen. Und jetzt halte ich fest, ich werde dir Produkt Nummer 1 mal vorstellen. Und ich muss sagen, und da finde ich es so spannend, vor allem mit welcher Summe es Millionen wurden. Nummer 1 ist Pet Rocks. Steine als Haustiere. Gary Dahl verkaufte 1975 gewöhnliche Steine als Haustiere. Verpackt in einer Schachtel mit Luftlöchern und einer Bedienungsanleitung, innerhalb von 6 Monaten verkaufte er über 1 Million Stück für jeweils, haltet euch fest, $4. Diskussionsfrage: Ist das Genie oder Glück? Und warum haben wir sowas nicht gemacht?
So. Halt, wo ich mich frage, lieber Philipp, letztendlich muss er es ja geschafft haben mit, ich meine, ich kann mir auch, eine simple Idee, ein simples Produkt überlegen, aber letztendlich das dann halt auch zu verkaufen, bedeutet aber auch, du musst die Kundschaft dafür auch finden. Das heißt ja, nur weil ich das Produkt anbiete, ist es ja noch nicht damit getan, dass das Ding auch bei meiner Zielgruppe landet. Also muss er auch schon ein Stück weit Marketing-Genie gewesen sein, das dann auch so publik zu machen, dass es auch gefunden und gefragt wird.
Also ich muss sagen, es gibt ja diese komischen, ich glaube, Kuscheltiere oder sonstiges, die doch irgendwie in Deutschland auch im Alexa so einen ultimativen Hype ausgelöst haben. Und jetzt, um das eigentliche Thema Pet Rocks nochmal sozusagen aufzunehmen, ich finde einfach krass, überleg mal, der hat sich mit Steinen, also die in irgendeiner Weise als Haustier definiert, und hat die halt für $4 das Stück verkauft. Produktionskosten, wahrscheinlich Lieferungen und Leistungen, was bedeuten soll, das Verpackungsmaterial plus, dass er die Steine ordentlich macht oder. $2, wenn es hochkommt, und hat die halt für $4 verkauft. Und ja, es war ein Hype, weil ich finde auch allein diese Detailliebe, in die Kartons Löcher reinzustecken, damit das Padrock atmen kann, finde ich irgendwie so, ist so ein kleines Detail, was ich liebe, aber da fallen mir halt einfach solche Sachen ein, wo ich sage, ja, Marketing-Genie, Produktidee oder einfach nur Glück gehabt. Und irgendwie, das sage ich,
beides ein Stück gönnt.
Irgendwie auch gegönnt.
Aber ich meine, wenn es damit schafft, wirklich auch erfolgreich zu sein, ich ziehe meinen Hut.
geil. Ich finde sowas cool. Also die, es gibt doch diesen Hype, ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommen aus dem asiatischen Bereich, diese komischen Kuscheltiere, die dann irgendwie auch so extrem gehypt worden sind. Dann gab es irgendwelche...
So ein Tamagotchi.
Tamagotchi damals.
Es war auch so ein Riesenhype weltweit.
Ja.
Mega verdient, würde ich sagen. Weil sie haben es geschafft, das eine Idee zu haben. Nicht, aber nicht nur bei der Idee muss es bleiben, sondern es muss halt auch in den Markt. Und dann auch relativ kurzen Zeit auch das bekannt zu machen. Und wie sie es schaffen, ist dann bestimmt wert für eine weitere Podcast-Folge, würde ich sagen. Weil das Ding muss ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch eine Viralität irgendwie entwickeln innerhalb kurzen Zeit. Weil sonst verpufft eine Idee auch wieder.
Ich wollte gerade sagen, vor allem, du brauchst halt auch einen krassen Durchhalteatem, ne? Also, weil ich glaube halt, diese Idee Padrocks, okay, ich würde, was mich total doll interessieren würde, wie lange der Vorlauf zu der eigentlichen Idee zum Verkaufsschlager gebraucht hat. Also war das so, ich mache mal ein Tier als Stein, verpackte schön und biete es an und urplötzlich war der Markus, der gesagt hat, geil, und hat es gepostet in Klammern. Also 1975 wird das jetzt nicht gepostet haben, sondern dann wird es im Endeffekt eher kommuniziert worden. Stimmt, überleg mal, das war noch nicht mal Social Media. 1975 gab es sowas ja noch nicht mal.
Ja.
Das geil, von Chris.
Hören, sagen, auch irgendwie, oh, guck mal, da hat jemand, da ist was ganz Cooles.
Habe ich einen Stein als Haustier.
Dann muss es irgendwie, eine gewisse kritische Masse muss erreicht worden sein.
Ja, aber vor allem eine kritische Masse muss ja erreicht worden sein mit alten Medien, also mit Zeitungen, mit Fernsehen oder vielleicht irgendwie sogar mit einer Persönlichkeit. Also heißt jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendein Politiker oder irgendein Star oder ein Superstar, wo halt eine höhere Sichtbarkeit besteht, sowas sozusagen implementiert auf dem Markt, dann könnte die Wahrscheinlichkeit sein, dass es halt mehrere Menschen kennen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es ja noch kein nichts dergleichen. Also das ist ja der Hammer.
Also das ist innerhalb, mich würde auch bei dem Thema auch interessieren, war es jetzt wirklich nur ein kurzer Hype und ist danach wieder verpufft in die Unbekanntheit?
Hier googelt der Chef noch selbst.
Ob quasi das Wissen Peak gehabt haben, vielleicht abgeflacht und dann lief es weiter oder ob es jetzt wirklich nur Peak und weg.
Okay.
Das würde mich auch da nochmal interessieren.
Wie war der Verlauf? Aber genau, hier googelt der Chef noch selbst. Aber was ich gerne noch machen würde, ist, ich würde dir gerne die nächste lustige Idee geben. Und weil das würde mich halt nochmal interessieren. Also, Nummer zwei, den eigenen. Zweitens, nichts verkaufen für viel Geld. Das Unternehmen Nothing verkaufte 2001 auf eBay buchstäblich nichts für $1 und machte damit einen viralen Umsatz ähnlich. Ein Künstler verkaufte 2021 ein unsichtbares Kunstwerk für 18.000 Euro. Ab wann ist Marketing wichtiger als das Produkt selbst? Das ist eine geile Frage. Also, das finde ich ja geil. Das finde ich ja wirklich.
Also, ich gehe mal von vernünftigem Marketing aus und sage, okay, ich habe ein reales Produkt und mache das irgendwie groß und sichtbar.
Ja.
Aber quasi etwas, das unsichtbar ist, also nicht existiert, da fällt mir eigentlich auch ganz spontan ein Mondgrundstück. Ein Mondgrundstück zu kaufen. Ich habe hier...
Das haben wir übrigens auch schon angeboten bekommen, ne?
Kann höchstwahrscheinlich nicht auf den Mond fliegen. Oder selbst Astronauten fliegen ich wirklich, wir hatten ja gerade einen Mond, aber Mondumrundung gerade mit der Artemis Nummer 2.
Ja.
Aber aktiv auf dem Mond fliegen gibt es jetzt aktuell nicht als buchbare Leistung, aber nichtsdestotrotz kann ich dann ein Grundstück schon mal auf dem Mond kaufen. Inwieweit das wirklich existiert, inwieweit ich ganz real mit einer offiziellen ja, Grundstücksvermarktung dann ein reales Grundstück kaufen könnte, ob ich da wirklich jemals hinfliegen kann, ob es jetzt nicht nur ein Scam war, ist dann also eine Frage, die auch bei dem nicht existenten, unsichtbaren Grundstück des Kaisers Neue Kleider fällt mir der auch als Geschichte ein. Jeder hat ein Bild davon. Das heißt, du sagst, okay, du hast wunderschöne Kleider, aber in Wirklichkeit existieren sie nicht. Es ist eine krasse Idee, die verkauft wurde.
Nur wenn man so will, macht der ein oder andere Berater das natürlich auch, ne? Eine Hoffnung verkaufen. Und wenn man es genau nimmt, ist es ja auch was Unsichtbares, eine anscheinende Verbesserung. Aber lass uns mal lieber das bei den Unternehmen bleiben, weil ich finde die Idee nichts für einen Euro zu verkaufen, finde ich halt total krass. Und was ich halt, da bin ich ehrlich, ich will jetzt nicht in die emotionale Schiene wandeln, aber da finde ich es dann immer schwierig, weil das ist das, was ich zum Beispiel mal ganz oft versuche, den Leuten nahezubringen. Hey Leute, spendet doch bitte einen einzigen Euro an ein soziales Projekt eurer Wahl, gerne auch einmal im Monat. Das sind effektiv 12 Euro im Jahr, das ist nichts. Aber wenn das 100.000 Menschen machen würden, 100.000 Menschen, dann wären das weitaus mehr Möglichkeiten. Also wenn das 12.000, boah, alter Schwede, jetzt habe ich falsch gerechnet. Warte ganz kurz, 100.000, dann wären es 120.000, nee, was mache ich denn jetzt hier falsch? Mann, jetzt habe ich, warte ganz kurz, warte, ich muss es jetzt mal kurz einrechnen. 12 Euro und das mal 100.000, so, mal 100, so, danke.
1.200.000.
Danke, so, jetzt habe ich falsch gerechnet. Genau. Genau, 1,2 Millionen Euro wären das. Und die Summe, das wäre doch Hammer, wenn das gespendet werden könnte. Und das sind halt effektiv ja nur 1 Euro. Und das bei solchen Menschenmassen, das wäre Hammer. Ganz kurz, um auf Pat Rocks abzugehen nochmal. Also, kurz und knackig, August 1975 war Start. Dahl präsentierte den Pat Rock auf einer Geschenkmesse in San Francisco. Die Reaktion war sofort, dort und es wurden 1.000 Stück bestellt. Herbst, Winter 75, also dementsprechend genau zum Ende, also Ende des Jahres. Auf dem Höhepunkt verkaufte Dahl bis zu 100.000 Pat Rocks pro Tag.
Krass.
Dazu kamen Tonight Show Auftritte und sogar ein Song I'm in love with my Pat Rock. Und jetzt halte ich fest, und das ist jetzt das Krasse. Also wir hören jetzt hier okay. August 75, Winter 75 und dann der Absturz Februar 76. Bereits im Februar 76 wurden die Steine wegen sinkender Nachfrage reduziert. Der Hype dauerte insgesamt etwa 6 Monate. Das Ergebnis, was schätzt du? Wie viel wurden insgesamt verkauft? Insgesamt zwischen August und Februar?
3 Millionen.
Ah, schon krass. 1,5 Millionen Pat Rocks wurden zwischen August und Februar verkauft. Daher wurde er innerhalb von 6 Monaten zum Millionär. Das bittere Ende jedoch, seine beiden Investoren verklagten ihn später, weil sie im Anteil zu gering fanden. Daher zahlte am Ende einen 6-stelligen Betrag als Nachfolgeprodukte wie Chantinels Rocks, Sand, Aufzugkit, China-Erde in Acrylwürfeln. Floppte total. Und das ist nur mal so eine kleine, ein kleiner Ausflug in die Richtung. Okay, aber dann haben wir noch den dritten Punkt, den wir noch einbringen. Drittens, kündigen als Geschäftsmodell. Ein US-Startup namens Trim machte nichts anderes, als für Kunden ungenutzte Abonnements zu kündigen und behielt dafür einen Teil des Ersparnisses, der Ersparnisse. Heute Millionenumsatz. Diskussionsfrage, warum haben die großen Player das nicht selbst gelöst?
Wieso, weshalb, warum? Können wir hier missverständlich beantworten?
Ich hätte eine Idee.
Aber Sim, es klingt einfach, aber warum machen es die Großen nicht? Können wir nicht beantworten?
Ich habe eine Idee.
Etwas zu klein und nicht relevant genug, um quasi in dem Dunstkreis von den Großen zu landen, wahrscheinlich.
Nee, ich glaube halt, was ich so mache, und das ist ja das, was ich zum Beispiel ganz oft analysiere bei mir, also wenn ich meine BWAs angucke oder auch meine monatlichen Zahlen, überdenke ich halt Kosten. Also ich hinterfrage mich und ich mache das halt für mich so ein bisschen mit einer gewissen Automatisierung, dass ich sage, hey, sind das monatliche Kosten, die mich dahingehend auch weiterbringen, also die mir den Nutzen schaffen. Und ich glaube halt, wenn ich große Konzerne sehe oder große Unternehmen, die haben garantiert laufende Kosten, die sie überhaupt nicht hinterfragen und sagen, okay, keine Ahnung, was die 700, 800 Euro im Monat, Fallbeispiel, für einen Konzern wahrscheinlich unauffindbar in der BWA. Und dieser Aufwand, jetzt mal überspitzt, diese 500-Euro-Abonnement zu kündigen, ist so, ja, das mache ich dann morgen. Und dann vergessen sie es wieder. Und ich glaube, das ist so.
Fällt dann erst wieder auf, wenn plötzlich die nächste Rotation kommt. Ja, sollte ich doch kündigen. Aber mich würde auch mal interessieren, wie viele Fake-Rechnungen bei den großen Konzernen überhaupt da durchrutschen. Und ich glaube, diese ganzen Scammer da draußen, die schicken, ja, unsere Kontoverbindung hat sich geändert, vermerke es doch so und so, hier ist doch meine Überweisung, vielleicht auch bei einem Betrag, der nicht zu groß ist, aber bei den Großen weiß die linke Hand von der rechten Hand nicht wirklich, was passiert. Und dann rutschen, werden so Sachen freigegeben. Und da würde ich schon mal gerne wissen, in welcher Höhe passiert denn das? Bei euch, glaube ich, das müssen da schon Millionen sein.
Das sind garantiert.
Das muss sich doch lohnen, weil sonst würden nicht diese haufenweise von diesen Rechnungen da einfach so rausgeschickt werden.
Wir hatten damals auch eine Rechnung, als wir meine GmbH und Co. KG gegründet haben. Da muss ich sagen, das fand ich total spannend, weil das geht ja dann in die Richtung Eintragung. Also als wir beim Notar waren, dauert das ja immer direkt 3-4 Tage, dann liegt es beim HGB und dann wird es ja im Endeffekt eingetragen. Und dann fand ich es super spannend, weil dann kommt ja die Aufforderung, dass man das, diesen Eintrag bezahlen soll. Und dann haben wir das uns angeschaut, zu schreiben. Und ich habe mich halt wirklich gewundert, warum da eine ES-IBAN ist.
Genau, eine spanische IBAN aus Deutschland.
Da ich gedacht,
ja, an so kleinen Detailsfenstern vielleicht auf, aber die sind gerade so, so pervers gut geworden, diese ganzen Scammer, wo ich denke, wow, ich kriege in letzter Zeit auch haufenweise Rechnungen. Und ich denke, wenn vielleicht eventuell doch eine Firma mal dabei ist, zufällig, mit der man mal zusammengearbeitet hat oder wo eine Rechnung entstanden ist. Ich glaube, also großer, ich glaube, da gibt es schon Bedarf dafür, dass eben ja diese Rechnung in ganzen Abonnements mal bei großen Firmen oder auch Mittelständlern mal gekündigt wird, aufzuräumen, auch eben zu identifizieren, was ist da dabei, was wirklich unrelevant.
Ja, aber so, wir sind heute nicht gesponsert worden von Finanzguru. Der App, die alle Rechnungen kontrolliert, genau. Nein, aber gibt es denn noch irgendwelche Geschäftsideen, wo du sagst, Mann ey, da hätten wir mal mit Geld verdienen können?
Ich glaube, da gibt es auch so Leistungen da draußen. Es gibt Leute, die Mitarbeiter nicht kündigen, weil sie vielleicht emotional sich nicht drängen können oder auch diesen Stress nicht eingehen wollen, sich von Mitarbeitern sind drin. Es gibt Dienstleister da draußen, die holst du rein und die machen nichts anderes als Mitarbeiter entlassen.
Aber da musst du doch auch so ein hybrider Hund sein, ne? Also wenn es jeden Tag
alle Leistung.
Aber jetzt überleg mal, du sollst anrufen, Markus, komm mal bitte vorbei und kündige mal bitte 3 Mitarbeiter. Das ist, da musst du auch ein emotionaler Hund sein, weil du bringst jeden Menschen jeden Tag, also jetzt mal überspitzt, zum Weinen. Und das machst du einfach so von wegen so, ja, Philipp, auch übrigens, also Markus, ich kenne sie zwar erst seit 2 Minuten, aber ich würde sie gerne entlassen.
Vielleicht fällt es diesen Menschen wesentlich leichter, weil sie keine emotionale Bindung zu den Mitarbeitern haben. Deswegen sind es auch Unternehmer, denen es eine gewisse Hürde haben, sich emotional auch nicht nur eben menschlich und von der Payroll von Leuten zu trennen, sondern auch emotional zu trennen. Und wenn man eben einen Kündiger oder Kündigerin reinholt, die genau diese emotionale Bindung nicht hat, den fällt es einfach oft wesentlich einfacher. Und ich muss sagen, ich habe gestern einen Podcast gehört, wo gerade wirklich große Unternehmen, also wirklich weltweit bekannte Unternehmen, haufenweise im Tausenderbereich sich von Mitarbeitern lernen, 10.000 Mitarbeiter reduziert. Und warum machen sie das? Preisfrage an dich, warum wollen diese großen Unternehmen haufenweise Mitarbeiter loswerden? Was ist der Grund?
Warum ein großes Unternehmen Mitarbeiter loswerden will?
In der aktuellen Zeit.
Na, um die Personalkosten zu reduzieren, weil Personalkosten ist einer der höchsten Faktoren.
Was ist der Hintergrund? Warum wollen die Mitarbeiter abbauen?
In der aktuellen Marktsituation, weil wir wahrscheinlich versuchen, über den externen Dienstleistungen oder über den externen Markt oder über das Ausland vielleicht günstigere Arbeitsleistungen einzukaufen?
In der aktuellen Zeit ist immer noch ein großer Hype KI. Ja, man, diese großen IT-Firmen dieser Welt, die bauen massiv Rechenkapazität, die bauen Rechenzentren auf. Und um dies alles zu finanzieren, nicht nur über Kredite oder um Reduktion von ihren Kosten, die kündigen mal eben 10.000 Leute und sparen damit, also eine der Zahlen, die genannt wurden oder in jedem Raum stehen, die Mitarbeiter, die reduziert wurden, sparen sie 10 Milliarden Euro ein. Und mit diesen reduzierten Kosten bauen die KI-Kapazitäten auf. Und da finde ich so ein Stück weit, hat so ein bisschen Nebengeschmack.
Also der Nebengeschmack ist immens, aber bevor wir das Thema wechseln, sagen wir so, also bin ich ehrlich, es ist ja langsam angekommen, wenn ich jetzt sowas wie Claude oder Gemini oder wie sie alle heißen sehe, da sind schon krasse KI-Lösungen mit drin, trotzdem KI, Shit in, Shit out, das Thema hatten wir die ganze Zeit, was wir reingeben, das müssen wir auch erwarten, dass wir es rauskriegen. Und ja, der typische Programmierer, den es vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch gab, der hochbezahlt oder gut bezahlt oder gut dotiert war, den gibt es so nicht mehr, muss man mal so sagen. Also wir haben zwar immer noch Programmierer, aber die müssen, also man merkt, wenn du jetzt auf freelance.de oder sonstiges gehst, jetzt mal als Vergleichsplattform, da, also wir haben jetzt gerade so eine Parallelwelt. Wir haben einen Programmierer sozusagen im Freundeskreis, in einem Bekanntenkreis, der aktuell damals Stundensätze von 140 bis 200 Euro angeboten bekommen hat. Und ich wurde als Unternehmensberater, der sozusagen so eine Interimstelle übernehmen sollte, so zwischen 80 und 100 Euro eingekauft. Also nur mal so die Differenz. Ich hatte vor 2 Wochen ein Jobangebot für mindestens 120 Euro und parallel wurde für ein weitaus hochwertigeres Programmierungskonzept ein Stundensatz von maximal 80 Euro angesetzt. Also nur mal so die Parallelwelten, die sich verschoben haben, wo ich mir gedacht habe, so krass, die Programmierer, die bauen was. Hört sich blöd an. Ich bin nur strukturell in der Planungsphase und begleite was. Und ja, und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, das kann die KI nicht. Weil ja, die KI sagt mir sogar explizit, wie ich es umzusetzen habe, aber sie setzt es nicht um. Und jetzt komme ich ins Spiel, dass ich zwar dieses Konzept, die Strategie oder die Struktur zwar rauslesen kann, aber ich muss dir trotzdem dabei sicherstellen, weil wenn du es nicht machst, Markus, dann machst du es halt nicht. Jetzt komme ich ins Spiel und setze nach, ob du es wirklich machst. Und das ist das, was die Leute einkaufen wollen, die Umsetzer jetzt. Also fand ich super spannend, das Thema und dieses Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ich finde auch die super spannend, finde ich. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten, jetzt nicht Halt machen. Nur so ein.
Aber lass uns über Geschäftsmodelle noch sprechen.
Ja.
Ich
wollte gerade so einen Übergang machen. Ja, und zwar mit der KI kann ich mir auch, ich könnte auch reingehen in die KI als Prompt. Gib mir mal irgendwelche Geschäftsmodelle auf, um neue Ideen zu finden. Ich kann mir jede Menge Ideen geben lassen als Liste, aber eine Sache, die kriege ich daraus nicht von der KI, eben den Charakterzug, eben mit auch einer guten Marketing, das auch mit der Idee auch am Markt zu platzieren und auch da dran zu bleiben, das Ding groß werden zu lassen. Das kriege ich einfach nicht. Aber ja, da brauche ich eben diesen Charakterzug eines Unternehmers, der eben von einer eventuell total simplen Idee, das aber so umgesetzt kriegt, dass es eben groß wird.
Gut, aber da wird sich ja der Markt wieder auch entwickeln, dass sozusagen jetzt gefühlt die Bratwurst, der Einkaufsladen oder im Endeffekt solche Produkte, die werden halt nicht durch die KI ersetzt werden können, weil das ist Bedarf des alltäglichen Lebens. Und dann sind natürlich solche allgemeinen Aufträge oder allgemeinen Projekte oder allgemeinen Aufgaben halt, ja doch, die sind ersetzbar. Und da sage ich halt auch immer, wir haben eine Marktbereinigung, in gewisser Maßen jetzt auch durch die wirtschaftliche Krise. Und trotzdem sage ich mir, wir haben aber auch eine gewisse Arbeitseinstellungsbereinigung, sage ich mal so. Und das bin ich ehrlich, ich bin immer so ein bisschen hinterhergerissen. Ich bin jetzt Arbeitgeber und war vorher Arbeitnehmer. Als Arbeitnehmer habe ich mir nie Angst um meinen Job gemacht. Heutzutage würde ich das machen. Als Arbeitgeber sage ich, nee, ich mache mir überhaupt keine Angst mehr um meinen Job. Ich bin froh, dass Arbeitnehmer mal wieder überdenken müssen in gewisser Maßen, weil wir fangen, und das hat sich leider so ein bisschen etabliert, da habe ich leider eine andere Perspektive leider auch bekommen, wir fangen immer bei den Bewerbungsgesprächen mit einer Work-Life-Balance an, wo ich sage, naja, fang doch mal mit dem Work an und nicht mit der Life-Balance. Also nachher biete ich euch Leistungen für Geld, wenn man es ganz genau nimmt, die Leistungen müssen aber auch erfüllt werden. Und entweder sage ich, hey, das ist mein Angebot, leiste dafür oder eben nicht. Und dann zum Beispiel muss ich sagen, ich habe ja sozusagen eine Mitarbeiterin bei mir und sie hatte auch erst Angst, dass sie eine KI ersetzt. Ich sage, auf gar keinen Fall. Du bist die Pilotin, die KI nutzt und dadurch wird sie besser. Aber um nochmal auf Geschäftsmodelle einzugehen, was sind so deine Highlights, die du noch sehr, sehr spannend findest? Gibt es irgendwelche Projekte oder Produkte, wo du weißt, die haben damit Millionen verdient? Und was ich krass finde, also ich habe eins, was mir einfällt, aber deshalb frage ich dich vorher. Und aber, wo du denkst, so ehrlich, damit Millionen? Warum?
Also es gibt bestimmte Sachen, auch gerade in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, werden sich nochmal Sachen bereinigen, aber ein Stück weit, denke ich, werden immer mehr Kompetenzen auch gefragt, eben quasi die Piloten, die Architekten, die eben diese ganzen Software und KIs dieser Welt bedienen und steuern können, weil ich glaube, wenn ich nicht weiß, wohin es steuert, dann ist es planlos. Also klar kann sehr viel automatisiert werden, aber gerade diese Piloten, ich glaube, die werden auch in der Zukunft noch gefragt sein.
Ne, also einer meiner Produkte, die ich, bin ich ehrlich, auch wirklich ganz oft hinterfrage, ist Longevity.
Mhm.
Sagt ihr das was? Genau, Longevity ist sozusagen die Form, längeres Leben zu ermöglichen oder besseres Leben zu ermöglichen. Und unter uns, also, ich, um jetzt keine Namen zu nennen, aber ich war mit meinem Personal Trainer, das kann ich schon mal sagen, den kennen die ein oder anderen, mit dem lieben Augustus, war ich auf einer Veranstaltung hier in Berlin. Jetzt kann man wahrscheinlich an der Hand abzählen, wie viele Veranstaltungen davon es gibt, aber es gibt anscheinend wirklich genug, was ich schon extrem beängstigend finde. Und wir sitzen in dieser unglaublich hochwertigen Location, also wirklich Prunk, Protz und Money waren sozusagen da, das Paket. Und ich saß dann mit meinem Personal Trainer da und wir sitzen auf dieser Veranstaltung, haben uns da sozusagen hinbegeben und dann wurde referiert über die Art und Weise des Atmens und dass man diese Luft doch atmen muss und bla 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 und es ging locker 25 Minuten und das eine Stunde exklusiv jetzt für 499 Euro zu haben wäre. Und ich habe wirklich die ganze Zeit versucht zuzuhören und habe mir auch die ganze Zeit diese Rede angehört und bin irgendwann zu meinem Pörser gegangen, also zu August und gesagt, reden wir hier darüber, dass wir hier Sauerstoff atmen für 499 Euro die Stunde? Und er sagt, Philipp, ich sehe das genauso und ich finde es gerade sehr weird, dass du mich diese Frage stellst, weil ich kam mir gerade dumm vor, weil ich dachte, was ist das Produkt, was sie dort verkaufen, 499 Euro, für eine Stunde? Weil ich habe die ganze Zeit gesucht, ob es da irgendwelche Zusätze gäbe oder irgendwelche Inhaltsstoffe. Nein, es war reiner Sauerstoff, den sie für 499 Euro die Stunde verkaufen.
Danke. Also ich verstehe es nicht.
Und danke.
Und jetzt geht es weiter. Warte, verkaufst du wieder die Idee von etwas? Vielleicht verkaufst du Hoffnung. Vielleicht verkaufst du, ja, irgendwas. Irgendeiner muss es glauben.
Ein Sitz. Es gibt so eine Massagesitze, ja? Es gibt so eine Massagesitze, wo du dich komplett massieren lassen kannst, ne? Das Ding war, ich fand das so krass. Ich will jetzt nicht dem einen oder anderen Geschäftsmodell kaputt machen. Aber da habe ich Margen gesagt. Da habe ich gesagt, Leute, das kann doch, das ist doch Wucher. Das ist doch asozial, was ich da. Finde ich persönlich, das ist schon asozial. Also, ich weiß nicht, ob der eine oder andere diesen Massagesitz in großen Einkaufszentren gibt es immer diese großen Sitze, die so, wo du dich reinsetzen kannst, einen Euro reinwerfen kannst und dich massieren lassen kannst. Dieses Teil stand dort bei dieser Veranstaltung für, halte ich fest, 34.000 Euro. Und diese 34.000 Euro, wirklich 34.000 Euro der ganze Sitz, ich war so krass mit Display, Massage, Sitzheizung-Funktion. Ich dachte mir so, boah, 34.000 Euro für einen Sitz, der dich massiert, schon viel Geld, aber es könnte es ja wert sein. Dann musste ich mich aber an diese Vorstellung der Luft für 499 Euro erinnern und habe gedacht, boah, das interessiert mich jetzt, was dieser Sitz eigentlich im EK kostet.
Mhm.
Wir wissen Lieferung, wir wissen Verantwortung, Garantie, Gewährleistung, blablabla, Scheibenteister. Kurze Rede, gar keinen Sinn. 3 Wochen später hat es gedauert, da habe ich diesen Preis rausgefunden. Also, wie gesagt, ich bin nämlich zu meinem Kunden gefahren und der hat sich so einen Sitz auch bestellt. Und den Sitz, den ich gesehen habe, der war sehr hoch ausgestattet, extrem hochwertig. Den Sitz, der er hatte, war noch eine Klasse drüber. Also wirklich eine Klasse drüber. Und jetzt bitte ich dich, Markus, sag mir den EK-Preis mit Lieferung und Leistung vor die Haustür zum Einkaufspreis. Was hat der bei meinem Kunden gekostet? Sag mal einen Preis.
600.
Insgesamt war das Modell, was bist du heute gut unterwegs? Du unterschätzt den mal. Okay, gut. Also insgesamt mit allen Lieferungen, also mit Lieferung aus China, bewusst, also muss man sagen, Endlevel-Modell mit Höhenverstellung, Sitz, Länge, Bra und sonstiges, 1200 Euro. komplettes Paket.
Das ist gute Faktor 30. Aber du musst auch, eine Frage stelle ich mir halt auch immer bei vielen Produkten, die haben auch so eine krasse Differenz zwischen EK und VK. Da frage ich mich, warte ich auf diese ein, zwei Personen, die das diesen Endlevelpreis zahlen, oder setze ich den Preis einfach auf, sagen wir, normalen Verkaufspreis an mit Faktor vielleicht 2? Hast immer noch eine riesen Marge, aber vielleicht finde ich dann einfach 100 Leute und nicht nur 2. Und da frage ich mich, wenn ich mehr auf Masse gehe, verkaufe ich unterm Strich nicht einfach mehr und habe letztendlich mehr verkauft und auch ist mehr hängen geblieben, also einfach auf diese, nehmen wir es mal, Bauernfang zu gehen, diese 2 Dummen, die es dann doch kaufen, zu einem wahnsinnig überhöhten Preis.
Also ich fand die Preise ja, krall. Gut, Steine, Pet Rocks, ist das gleiche Ding, ne? Ein Stein für 4 Euro zu verkaufen, 4 Dollar zu verkaufen, ist halt auch so ein Ding, wo du sagst,
18.000 Dollar, eine unsichtbare Kunst, okay.
Aber ist ja, die Frage, ist das jetzt Betrug oder ist das schon irgendwie eine geile Idee? Also ich musste ja sagen, als ich die Ideen da gelesen habe, da war ich so, ah Mist, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das geht mir bei ganz vielen Themen manchmal so, dass ich sage, ach, das ist so eine tolle Idee, warum habe ich das nicht gemacht? Aber nachher sage ich mir auch, jetzt ist ja gerade der Hype wieder mit den Parfums. Irgendwie so, es gibt ja den einen oder anderen, der da jetzt draußen Parfums verkauft, wo ich sage, okay, das Parfum als solches ist ja nicht neu, die Idee. Nur die Art und Weise, das Marketing dafür zu betreiben, irgendwie gibt es ja jetzt irgendwie so einen Hype, der irgendwie durchs Internet geht, irgendwie so ein Mann, der sagt, mit dem Parfum kriegst du jede Frau. Wo ich sage, und dann siehst du die,
ich aber auch schon seit Jahren sowas.
Genau, aber du siehst, ist jetzt Zielgruppe.
Nee, ist nicht komplett neu.
Ja, aber wie primitiv die Zielgruppe angesprochen wird. Hey, du Mann, du kriegst mit diesem Parfum jede Frau. Und was ist? Natürlich kauft jeder gefühlt dritte Mann dann dieses, denkt sie so, ich würde gerne mal wissen, ob meine Frau oder jetzt meine Freundin das wirklich so sehr mag. Und ich würde behaupten, der ein oder andere hat es gekauft, um es auszuprobieren. Also ich war auch kurz davor zu sagen, mag meine Frau das dann vielleicht mehr? Ich habe es nicht gekauft.
Ja.
Aber ich bin ehrlich, ich war immer kurz davor, wenn da ein Sonderangebot ist, zu sagen, ach, naja, mal probieren. Wo ich sage so, alter Schwede, wie krass die mit dem Marketing spielen und nachher eigentlich nur Parfum verkaufen, wo ich sage, ey, es gibt so geile Parfums da draußen, so dermaßen tolle. Axe, um mal jetzt ein paar Namen zu droppen, auch wieder brutal gute Werbung, um eigentlich damit zu signalisieren, dass wenn du Axe trägst, dann bist du ein Champion. Dann hast du einfach einen guten Geruch, dann bist du der Typ, auf den alle stehen wollen.
Mir fällt auch ein Parfum ein, wo ich dann auch, also ich bin jetzt nicht der typische Parfumkäufer und habe auch überhaupt keine Preisvorstellungen gehabt, wie viel auch richtig gute Parfums kosten.
Ja.
Und ich habe in so diesen High-End-Level-Shops dieser Welt und ich habe verschiedenste Städte dieser Welt besucht und gucken mir dann auch immer mal wieder auch quasi diese Malls dieser Welt an, wo dann bestimmte Shops auch gerade für Parfums immer da waren. Und dachte, warum machen die? Stehen einzelne Personen im Hintergrund, warten, führen nicht wie so eine Erlebnisstory durch die Parfumwelt durch und dann mal zu gucken, wie viel kostet das denn eigentlich? Ich habe es mir angeguckt und war dieses Schockelement, dass es mehrere hundert Euro für so ein kleines Fläschlein kosten kann. Ich dachte, okay, ich hatte gar keine Vorstellung, war jedes Mal erstaunt, wie viele Leute für sowas ausgeben.
Oh, da bin ich auch auf so einen richtigen Scam damals reingefallen. Da war ich in Urlaub in...
Das gebe ich jetzt nicht als Scam.
Nein.
Das ist ja diese Marken dahinter, die findest du wirklich in vielen Städten dieser Welt immer wieder. Und du denkst, okay, es war nicht in meiner Wahrnehmung.
Nee, also musst du den Leute geben, die das kaufen. Du, also eine Freundin von mir, die hat eine Parfümerie und da musste ich auch unterscheiden, weil das, was man jetzt zum Beispiel bei jetzt einem Müller oder Douglas bekommt oder sowas, ist ja auch wieder... kein richtiges Parfum, also Eau de Parfum ist ja nochmal eine Höherwertigkeit als normales, ich glaube Eau de Toilette oder so Zeug, oder
keine Ahnung.
Auf jeden Fall liebe ich guten Duft, also ich habe wirklich so fürs Fitnessstudio habe ich einen anderen Geruch, ich glaube 7 oder 8 Parfums allein schon bei mir zu Hause stehen, davon sind es glaube ich 3 oder 4 echte Parfums, ja, die kosten so 100 bis 180 Euro, so 50 Milliliter, das ist schon echt teuer und meistens, wenn ich irgendwo hinfliege, irgendwo bin ich meistens so am Flughafen, versuche ich drumherum zu kommen, aber meistens shoppe ich dann trotzdem irgendeinen kleinen Duft, weil ich es einfach liebe, gut zu riechen. Um aber nochmal darauf zurückzukommen. Und eine Freundin von mir hat so eine richtige Parfümerie, wo ich auch hingegangen bin, da kostet ein Duft 300 Euro. Da habe ich gedacht so, boah, alter Schwede. Also, was gibt's einem? Ja, doch. Aber klar, das kannst du kaufen, verkaufen. Und dann bin ich damit auf so einen Scam reingefallen. Da war ich damals irgendwie in so einem, ja, ich war im Ausland. Und dann gab es irgendwie Parfums zum halben Preis. Und ich halt schon so, oh nee, mache ich nicht. Bin ich blöd. Ich lasse mich da nicht verkackeiern. Ich kaufe das nicht, weil das ist ja alles Scam. Und urplötzlich war eins so, dass es so dermaßen gut gerochen hatte. Also ich habe zum Beispiel The Gucci The One, liebe ich total. Oder gibt so zwei, drei Parfums. Oder Hugo Boss The One, glaube ich. Und Gucci One oder so. Egal, auf jeden Fall. Und gibt so zwei, drei Parfums, die ich wirklich unglaublich liebe. Und dann habe ich diesen Duft da gehabt für, ich glaube, 25 oder 30 Euro. Ich habe mir so, boah, das ist ja günstig. Und da habe ich mir gleich drei davon geholt. Ja, super. Und ich glaube, die haben noch nicht mal bis zum Flugzeug gehalten, gefühlt, der Geruch. Also es war, aber ich dachte, Mann, warum habe ich mich dann schon wieder da rankriegen lassen? Auch egal. War trotzdem geil, weil ich Duft liebe. Aber auch Ideen. Gibt's noch was? Klopapier war doch damals so ein Hype. Corona? Alles war ausverkauft.
Oh Gott.
Alle haben ausverkauft. Ey, da hättest du... Das war auch ein Ding, wo vor allem ich habe diesen Übergang nicht verstanden zu, wir dürfen alle nicht mehr raus und ich habe wirklich auf Konservendosen oder Wasser oder auf alles andere habe ich getippt, aber ich habe nicht auf Klopapier getippt. Also dass Klopapier finanziell so durch die Decke gegangen ist, dass das ja richtig, das war ja höhere Nachfrage wahrscheinlich als der Drogenkonsum in Deutschland gefühlt. Also das war ja brutal. Die Läden waren ja alle raus, da war ja richtig. Das war ja der Hammer, was es da gab.
Was mich eigentlich auch immer wieder so in den letzten Jahren gewundert hat, das sind Produkte, die, ich vermute mal, die, um die Fabrik mehr auszulasten, verkaufen die Markenprodukte unter No-Name-Produkten in einer leichten Abwandlung dann eben nochmal. Also haben sie letztendlich die Fabrik voll ausgelastet, aber eben eigentlich ein Markenprodukt, aber so ein Produkt ohne Label, komplett No-Name, eigentlich genau das gleiche Markenprodukt, dann eben nochmal. Und das eben von verschiedensten Herstellern, wundert mich eigentlich jedes Mal, wenn ich davon mitkriege.
Mir fallen zwei Produkte ein und da war ich wirklich echt geschockt damals. Einmal ist es die Dr. Oetker Pizza, die Salami Dr. Oetker Pizza, wo ich echt extrem beeindruckt war, weil es gibt bei Aldi, wenn ich mich nicht irre, bei Lidl, gibt es eine Dr. Oetker Pizza, wo eine Salami-Pizza drin ist. Komplett mit Salami drauf. Also wirklich, du kannst sie auspacken. Und dann gab es eine Zeit lang genau daneben eine Salami-Pizza, wo drei Salami-Pizzen da drin waren. Das war sozusagen die Billig-Variante.
Ja.
1:1 die gleiche Salami-Pizza. Nur am Barcode hast du erkennen können, dass sie sogar aus dem gleichen Lager kam. Also aus der gleichen Produktionsstätte. Es war 1:1 die gleiche Salami, nur einer hat es von Dr. Oetker geholt, der andere hat halt die Dreier Billigpizza. Billigpizza ist die gleiche gewesen. Und Haribo hatte das damals auch gemacht, das weiß ich noch. Da gab es einmal die Haribo Goldbeeren und daneben gab es halt die preiswerte, günstige Marke. Und was ich mega cool fand, das hatte mir damals mein Dozent erzählt, dass wenn man dort in den Werksverkauf gibt es halt Gummibärchen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Er sagt immer behinderte Gummibärchen, aber das hat er also so. Das ist politisch nicht korrekt gewesen, aber es war halt so. Da hat er gesagt, die haben halt drei Arme oder vier oder der Kopf guckt ein bisschen raus.
Das ist mal Produkte mit Produktionsfehlern.
Danke. Entschuldigung. Produkte mit Produktionsfehlern. Und das Ding war halt aber die Geschmack. Also, das ist 1:1 das Gleiche. Es ist die gleiche Ware, es ist die gleiche. Es ist alles komplett gleich. Und es war halt so, dass du sagst, du hast aber für einen, ich glaube, du hast einen Kilopreis für Euro 50 bekommen. Und weil die Produkte halt einfach nicht mehr auf den Markt gehen konnten.
Und so ein anderes Produkt, diese Werksverkäufe gibt es ja von fast allen. Ich habe das mal in meiner Studentenzeit, habe ich in der Nähe von einem Schokoladenhersteller studiert und bin da auch mal in den Werksverkauf. Und da gab es eben quasi ohne jegliches Label, teilweise auch eben Produkte, die sie mal neu ausprobiert haben, aber im quasi Kilo-Bereich. Da sind Leute reingegangen mit wirklich einem großen Supermarktwagen, um Schokolade zu kaufen. Und
okay, das ist eine Bruchware oder so.
Ja, so eine Bruchware, wirklich. Und so auch Bruchteil des Preises. Letztendlich das gleiche Produkt im ich sage immer, böse im Magen sieht es eh keiner mehr, weil man es gegessen hat. Ob ich jetzt irgendwie ein optisch nicht ganz korrektes Produkt kaufe.
Vor allem, du brichst die Tafel Schokolade ja auch ab.
Es genau gleich.
Aber ich muss sagen, und ich bin dafür bin ich super anfällig, ne? Also da hätte ich total Angst vor Werksverkäufen, wenn die auch noch günstig sind, so, da gab es ja Pickup oder sonstiges für ganz günstige Preise oder so. Da habe ich gedacht so, boah, ich will da gar nicht rein, ich würde da nur einkaufen, ich würde da alles kaufen, worauf ich, wirklich, das wäre ganz gefährlich bei mir.
Aber wenn so cool ist, warum kauft dann nicht jeder dort?
Also, ich glaube, Unwissenheit. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass es das gibt. Und nachher hast du natürlich auch bei gewissen Produkten halt auch diese Ansehnlichkeit, ne? Also,
aber kann man in sowas dann wirklich richtig nochmal den Unterschied auch finanziell für mich als Unternehmen oder Unternehmer ausmachen, wenn ich nochmal quasi eine zweite Schiene aufmache? Das heißt, ich habe meinen Marker, die ich etablieren will, und ich habe nochmal die zweite Schiene billig. Also das heißt, ich habe das gleiche Produkt eigentlich und verkaufe es unter zwei Schienen, A und B.
Also ich glaube, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, BMW hat zum Beispiel einmal den Z4 und wenn ich nicht irre, war das Toyota hat den, Toyota hat, egal.
Ja,
also relativ ähnliche, baugleiche Varianten. Der eine Wagen kostet 80.000, der andere 60.000. Also es sind 20.000 Euro Unterschied. Der eine kauft halt die Marke lieber, der andere kauft die Marke lieber. Ich glaube halt auch, wenn du den Grundpreis deckst, also das heißt, wenn du jetzt auch die Bruchware jetzt von Schokolade oder Gummibärchen gedeckt bekommst, also den Materialeinsatz plus vielleicht noch 5 bis 10% Marge obendrauf, dann hast du meiner Meinung nach dein Ziel erreicht. Vor allem, wenn die Leute zu dir kommen und das abholen, dann hast du ja eben weniger Transportkosten. Du hast, und man muss ja auch sagen, du hast nicht den Verlust, wenn du es wegschmeißt, und du hast den Verlust bei Nichtabnahme, weil das ist, glaube ich, das, was ganz oft passiert, wenn du jetzt mal irgendwie zu großen Einkaufsketten irgendwie laden gehst und da verderbliche Ware hast, die nicht abgenommen wird, dann wird die einfach weggeworfen. Und deshalb bin ich so, dass ich sage, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich da irgendwie 30% weniger sehe, gefühlt bei jetzt irgendwie bei Penny in der Tiefkühlabteilung oder irgendwie in dieser Frischhalterabteilung, dann plane ich manchmal spontan dahingehend mein Abendbrot, weil ich mir einfach sage, ey, das Bio-Hackfleisch oder sowas, das ist halt heute noch gültig, dann esse ich halt heute Abend sowas, weil es preislich mir gut tut und im Endeffekt es ja nicht verdorben ist und dementsprechend, bevor es weggeworfen wird, ich eine super Alternative da eingehen finde. Und trotzdem werden die noch ihre Margen.
Dafür sowas wie Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, auch super anfällig. Verderbliche Sachen, die da verkauft werden.
Ja.
Und teilweise denke ich jedes Mal, warum machen die da 50%, 70% Rabatt? Und ich frage mich jedes Mal, was ist denn eigentlich die Marge an diesem Produkt, dass die immer noch höchstwahrscheinlich mit Gewinn verkaufen?
Naja, du, beste Beispiel hat jetzt, also ich mache heute total Name-Dropping, aber es fällt mir heute einfach ein, so Punkt, ist so. Die Metro hat mir, was war das, am Samstag, glaube ich, eine Nachricht geschrieben, von wegen, hey, 50% jetzt auf alle Osterhasen. Samstag sozusagen, wir hatten dann sozusagen Ostern und das fand ich total krass, weil ich dachte, 50% auf diese Osterhasen-Schokosortimente. Boah, wie viele Menschen haben, also wie viele Osterhasen als Beispiel wurden zu Ostern produziert und wie viel bleiben jetzt übrig, dass sie die Marge von 50% eingehen, bevor es weggeschmissen wird? Das ist ja der Hammer. Also Preise sind, das ist ja völlig egal, ne? Ja, gut, bevor es weggeschmissen wird oder bevor es, wir haben eine Konsumgesellschaft.
Gerade bleiben wir mal beim Winterschluss- und Sommerschlussverkauf. Ja, klar. Designs ändern sich, vielleicht ist es nächstes Jahr nicht mehr gefragt, irgendeine Farbe, aber eben den kompletten Warenbestand von Kleidung einfach rauszuhauen. Oder ein anderes Beispiel.
Aber was würdest du sonst damit machen?
Teilweise gerade von Matratzen oder von Teppichen sind auch massive Werbung oder gehen massiv in die Werbung mit 50-70% Rabatt. Wie viel Marge ist an diesem Produkt?
UVP-mäßig so, ne? Dieses, das ist, also
ich finde das teilweise echt schon perverse, in welchen Rabatt oder verkaufen wir denn gefühlt nur noch mit Rabatt?
Ich hatte das damals mal bei, ich glaube, oh, das war auch ein großes, bekanntes, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deshalb würde ich jetzt ungern den Namen sagen, aber ich hatte ein großes Möbelhaus und da weiß ich nämlich noch, da war ich bei Pokodomäne im Anschluss und habe halt verglichen und hatte aber jetzt eine Couch irgendwie Linksausleger und ich wollte den aber rechts haben, als Beispiel. Und bei Poco hatten die aber nur links, hatten sie aber nur. Bei dem anderen Anbieter gab es aber rechts. Und dann bin ich aber mit dem Preis, wohlgemerkt, bei dem anderen Anbieter waren es, ich glaube, 4.500 Euro die Couch. 4.500 Euro, weil Poco Domäne war wirklich und original außerhalb links oder rechts verwechselt, der Arm.
Ja.
1.200 Euro, die gleiche Couch. Eins zu eins die gleiche Couch. Dann bin ich mit der Couch, wohlgemerkt, zu diesem Anbieter gegangen, habe gesagt, ey, hier, guck mal, 1.200 Euro. Okay, wir haben unseren AGBs, wir sind billiger. Haben sie mir für 1.150 Euro die Couch mit dem Arm rechts verkauft.
Und dann habe ich bei dir immer noch gewählt.
Und da war halt an dem Punkt, dass ich gesagt habe, asozial, weil ich war nicht abgeneigt, das Ding für 4,5 zu kaufen. Ich war bei Poco Domäne, um mir ein Vergleichsangebot reinzuholen oder um mir eine andere Couch zu suchen, weil die Lieferzeit bei dem Rechtsausleger war irgendwie 8 Wochen oder 9 Wochen. Und da habe ich gedacht, oh, 9 Wochen jetzt auf meine Couch warten, weiß ich nicht, will ich nicht, aber ich gucke mal bei Poco Domäne, um mal nach Alternativen zu suchen. Und bei Poco hatten sie halt den Rechtsarm nicht, den konnten sie auch nicht herstellen. Und dann bin ich halt zu dem anderen Haus gegangen und habe gesagt, ich hätte gern das. Ja, okay, den und den Preis. Ja, okay, wir sind günstiger. Und da war ich so, boah, also Poco macht ja schon.
Immer noch zu durchwinken, machen sie immer noch damit.
Damit machen sie
immer noch.
Nein, sie haben auch in den AGBs. Sie haben das auch in den AGBs stehen, dass sie es machen müssen.
Nichtsdestotrotz machen sie
immer. Also sie machen immer noch. Aber welche Marge sie vorher hatten. Und da habe ich gedacht, holla, die Waldfee. Also da muss ich sagen, da war ich auch schon dann gefühlt, weiß ich, irgendwie habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Nachher habe ich auch gedacht, boah, was habe ich für ein Schnäppchen gemacht? Das war aber so eine Mischung aus, gut, aber wie gesagt, um nochmal die Kurve zurückzukriegen, natürlich auch einen Stein für $4 zu kaufen, weiß ich nicht. Wenn es mir es wert ist, sowas zu kaufen oder ein Bild für 18.000, was es nicht
gibt. Oder ein Mondgrundstück, was es höchstwahrscheinlich auch nicht gibt.
Oder Mondgrundstücke oder sonstiges. Ich glaube halt, da ist es dann erstens das Verkaufstalent von den jeweiligen Leuten, das auch wirklich zu kaufen. Und ich glaube halt auch, dass Anfechtbarkeit, wenn ich bereit bin, für Luft, also für ein unsichtbares Kunstwerk, 18.000 Euro auszugeben, ja ganz ehrlich, dann ist es meine eindeutige Entscheidung, ob ich dafür Geld ausgebe oder nicht. Und du kannst ja, oder ich kann mich ja selber davon abhalten, wenn du mich nicht dafür zwängst.
Sag mir da Regenwold. Ich glaube schon, da gibt's. Ja, da steht schon nur dir alles etwas dahinter, aber das ist auch etwas, was du theoretisch nie sehen wirst.
Das war doch so Trinken fürs Grüne sein, ne? Damit zur Formel 1 oder so. Es gab so mal irgendwie einen Bieranbieter, der nochmal 1 Quadratmeter Regenwald irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sowas gesponsert hat oder sonst. War auch ganz, ganz spannend. Also spannende Geschichten. Ich glaube, wir haben heute mal wieder gezeigt, dass es lustige Themen gibt, die trotzdem aber sehr, sehr viel Umsatz schaffen und was ich ganz, ganz wichtig da draußen finde, ist, es muss nicht immer teuer sein. Also es muss nicht immer hochpreisig sein, um damit viel Geld zu verdienen. Ich finde, glaube ich sogar, dass die kleinen Dinge, also die kleinen Produkte, also angenommen, ich kaufe was für 30 Cent ein und verkaufe es für 1 Euro und dann aber auf Masse, kann das viel, viel wertiger sein oder spannender werden nachher, als immer dieses, ich verkaufe eine Sache für 10.000 Euro und habe im Endeffekt dafür aber nur 3 Verkäufe im Monat.
Wenn ich was verkaufen mit, weiß ich, 5-6-stelligen Verkäufen pro Tag vielleicht, habe ich höchstwahrscheinlich mit einer kleineren Marge da wesentlich mehr Gewinn gemacht, als irgendwie, weiß ich, Faktor 10 Gewinnmarge, aber davon nur, weiß ich, 10 Verkäufe am Tag.
Ich glaube, wir überdenken mal unsere Geschäftsmodelle nochmal und verkaufen vielleicht mal irgendwie was anderes. Mal sehen. In diesem Sinne. Die Folge geht dem Ende zu. Markus, es war mir wieder eine Freude. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
Und ich hoffe, ihr habt einen riesen Mehrwert heute mitnehmen können. Und selbst wenn es nur euch unterhalten hat, dann war es trotzdem auch ein Mehrwert.
Genau, in diesem Sinne.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal wieder eine Bewertung da.
Teilen, liken, kommentieren, feedbacken und dementsprechend, wenn es Themen gibt. Wir haben auch noch ein, zwei neue Gäste bald wieder bei uns im Studio, im neuen Studio. Wir hatten noch nie Gäste im neuen Studio, ne?
Noch nicht.
Aber sehr gut. Aber
neue Studio ist auch relativ neu.
Das ist es wohl. In diesem Sinne euch einen grandiosen und maximalen Erfolg.